Eine dunkle Straße, mehrere falsche Entscheidungen, ein paar Momente nicht aufgepasst und auf einmal ist ein Mensch tot.
Wie lebt man weiter mit dem Wissen, einen anderen Menschen getötet zu haben?
Ob wir nach so einer Tat Schuld empfinden und wie wir damit umgehen, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Und genau darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Die Reihe Der Fall kennt ihr ja vielleicht schon von YouTube und hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und heute spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
4.30 Uhr in einer Samstagnacht im April auf einer Landstraße nahe eines Tübinger Vororts. Der 24-jährige Mahir und sein Freund Bert sind auf dem Heimweg. Sie waren in einer Disco feiern und fahren jetzt mit dem Auto zurück. Die beiden fahren ohne Fernlicht auf der unbeleuchteten Straße. Zum selben Zeitpunkt läuft der 18-jährige Viktor nach einer Geburtstagsparty nach Hause und hört dabei Musik. Viktor, Mahir und Bert heißen eigentlich anders, ihre Namen haben wir geändert, um ihre Identitäten zu schützen. Mahir und Bert fahren jetzt auf Viktor zu, der gerade die Landstraße überquert. Die beiden sehen den Fußgänger viel zu spät. Mahir macht eine Vollbremsung, trotzdem stößt das Auto mit Viktor zusammen. Dieser prallt auf das Auto, fliegt durch die Luft und landet auf dem Grünstreifen. Viktor ist schwer verletzt. Doch statt ihm zu helfen, fliehen Mahir und Bert von der Unfallstelle.
Als die beiden bei Mahir zu Hause ankommen, wecken sie seinen Schwager und erzählen ihm, was passiert ist. Dieser weist die beiden an, sofort wieder zum Unfallort zurückzukehren. Anderthalb Stunden nach dem Zusammenstoß kommen Mahir und Bert wieder an der Unfallstelle an. Erst dann rufen sie den Rettungswagen. Obwohl die Rettungskräfte versuchen, Viktor zu reanimieren, stirbt er noch am Unfallort an seinen Verletzungen.
Jetzt ist einmal wichtig zu wissen, wer in Deutschland an einem Unfall beteiligt ist, selbst bei Sachbeschädigung, ist verpflichtet, so lange am Unfallort zu bleiben, bis die Personalien und der Tathergang aufgenommen wurden. Wer sich vorher von der Unfallstelle entfernt, begeht Fahrerflucht. In dem Fall, über den wir heute sprechen, kommt jetzt noch ein weiterer Faktor dazu. Mahir ist vom Unfallort weggefahren und wollte damit seine Tat verdecken. Er hat damit einen schwer verletzten Menschen zurückgelassen und musste damit rechnen, dass dieser ohne Hilfe vermutlich stirbt. Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt gegen Mahir den Vorwurf des versuchten Mordes durch Unterlassen.
Die Staatsanwaltschaft fordert 6 Jahre und 3 Monate Haft ohne Bewährung für Mahir und für die unterlassene Hilfeleistung seines Beifahrers Bert eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr ausgesetzt zur Bewährung.
Uns interessiert jetzt an diesem Fall die Frage, wie lebt man mit der Schuld, ein anderes Leben beendet zu haben? Dabei ist wichtig zu betonen, wir können und werden hier jetzt nicht über den konkreten Fall, von dem wir gerade erzählt haben, spekulieren. Denn Mahir und Bert stehen zwar zu der Verantwortung, das Auto gefahren zu haben, sie sagen aber nicht zu den konkreten Ereignissen der Nacht aus. Was wir aus dem späteren Urteil wissen, ist, dass Mahir ersichtlich Reue gezeigt, sich in der Hauptverhandlung bei der Familie von Viktor entschuldigt und dieser sein Beileid ausgesprochen hat. Er war außerdem nach dem Unfall in psychiatrischer Behandlung. Aber darüber, wie genau es Mahir und Bert mit ihrer Tat geht, wissen wir nicht viel. Wir wollen uns aber heute von diesem Fall ausgehend die größere Frage anschauen, die dahinter steckt, nämlich wann man eigentlich für eine Tat Schuld empfindet und wie man damit weiterleben kann. Und Lydia, das sind ja jetzt Fragen, die wir aufgeworfen hatten, mit denen du eigentlich in deiner täglichen Arbeit immer wieder konfrontiert bist, oder?
Ja, die meisten Menschen würden über sich selber sagen, als Mensch bin ich eigentlich ganz okay. Und genau das empfinden und sagen auch viele Menschen, die schwere Straftaten begehen. Und um dieses Selbstbild von sich aufrechtzuerhalten, dafür gibt es die sogenannten kognitiven Verzerrungen.
Müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz erklären.
Genau. Kognitive Verzerrungen sind Gedankenkonstrukte, die bei Menschen, die Straftaten begehen, dazu beitragen, dass sie ihre Tat, ihre Entscheidung rechtfertigen, auch vor sich selbst und häufig auch bagatellisieren, was sie getan haben.
Also so kleinreden.
Genau. Sie neigen dazu, sowohl die Folgen ihrer Tat, wenn es ihnen möglich ist, irgendwie kleinzureden, als auch umfassend auch vor sich selber zu erklären, warum andere Menschen oder Umstände dazu beigetragen hätten, dass sie eine Tat begangen haben. Mhm. Das heißt, dass sie ganz viel von ihrer Verantwortung in ihrem Konstrukt der Wahrnehmung, warum sie das getan haben, wegschieben von sich.
Ja, wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Also was sind solche kognitive Verzerrungen, die bei Straftätern dann zum Beispiel auftauchen können?
Also zum Beispiel, wenn man sich den Deliktbereich anschaut des sexuellen Missbrauchs von Kindern, da gibt es sehr viele kognitive Verzerrungen und beispielsweise etwas, was wir häufig dort sehen, ist, dass die Person, die solche Taten begangen hat, sagt, aber das Kind hätte doch Nein sagen können. Mhm. Ebenso wie eine andere kognitive Verzerrung, die diese Menschen häufig äußern, nämlich, aber das Kind hat doch auch danach immer gerne Zeit mit mir verbracht und wollte sich doch auch wieder mit mir treffen. Dabei ignorieren diese Menschen, dass sie ganz bewusst sehr, sehr umfassend das Kind manipuliert haben. Typischerweise, viele von ihnen nutzen dafür den Aufbau einer engen emotionalen Bindung. Das heißt, sie sind ganz gezielt sehr, sehr nett zu dem Kind, bringen das Kind dazu, ihnen zu vertrauen und sich emotional wirklich an sie als ältere Bezugsperson zu binden und nutzen dann diese emotionale Abhängigkeit, die sie selber bewusst auch aufbauen dazu, dann eben die Taten zu begehen.
Okay, und diese Mechanismen, die greifen dann auch bei unterschiedlichen Deliktgruppen, also bei unterschiedlichen Taten?
Ja, also es gibt einige Mechanismen, die halt ähnlich sind. Zum Beispiel sehen wir übergreifend über unterschiedliche Deliktbereiche, dass die Personen typischerweise erstmal nicht von sich sprechen, sondern Mann. Die sagen dann nicht, ich habe getan, sondern ja, man kommt dann in so eine Situation und dann macht man sowas. Das ist so ein sehr deutliches Indiz, dass sie sich also, ohne darüber zu reflektieren, selber in ihren Worten distanzieren von ihren Taten. Und auch, es ist passiert, statt ich habe getan.
Dass es so passiv ist.
Total. Und das benutzen die allermeisten von ihnen am Anfang, wenn sie eben über ihre Taten sprechen. Und dann gibt es zum Beispiel auch, wenn man den Deliktbereich jetzt mal Raub herausnimmt, da gibt es dann auch Rationalisierungen. Zum Beispiel kann eine Person sagen, ich habe doch niemandem körperlich Gewalt angetan. Ich habe doch der Person nur eine Waffe an den Kopf gehalten, aber ich habe sie doch nicht verprügelt. Was ist denn so schlimm daran?
Naja.
Und dann negieren sie halt diesen starken psychologischen Gewaltaspekt, dass sie diese Person ganz wissentlich und willentlich in Todesangst versetzt haben. Und dass das natürlich auch schwerwiegende Folgen für Menschen haben kann. Oder manche sagen, ja, aber manche Menschen werden ja in reiche Familien geboren und das ist voll unfair, dass ich halt arm geboren wurde und die Welt ist halt unfair und dann habe ich mir ja nur was genommen, was mir zusteht. Das heißt, das wäre auch wieder der Versuch, irgendwie die eigene Tat zu relativieren.
Das kennt man ja so im Kleinen wahrscheinlich auch von sich selbst. Also, dass man Sachen, von denen man eigentlich weiß irgendwo, dass das jetzt nicht okay war, dass man da so ein bisschen dann Gründe sucht, warum es jetzt vielleicht doch nicht so ganz so schlimm war und so. Also das scheint ja ein Mechanismus zu sein, in dem die menschliche Psyche einfach ziemlich gut ist. Also so Schuld von sich wegzuschieben und dann Gründe dafür zu finden, warum das, was wir jetzt gemacht haben, eigentlich gar nicht so dramatisch ist.
Ja, das ist auch im ganz kleinen Alltäglichen zu sehen, wenn Menschen Konflikte haben. Denn typischerweise, wenn man zwei Parteien eines Konfliktes befragt, sind beide zutiefst überzeugt davon, dass ihre Sicht die richtige ist.
Ja.
Das ist ja immer so. Das heißt, wir Menschen haben natürlich die starke Tendenz, unsere eigene Wahrnehmung, unsere Entscheidungen und unsere Verhaltensweisen doch sehr, sehr positiv zu färben.
Ja, alles andere ist ja auch unangenehm.
Genau.
Wie passt das denn jetzt damit zusammen, dass ja eigentlich das Konzept Schuld ziemlich früh in uns verankert ist? Also es wissen ja zum Beispiel schon Kinder, dass sie andere nicht hauen und ihnen dann damit wehtun sollen.
Wann Kinder eigentlich anfangen, moralische Entscheidungen zu treffen und nach welcher Logik sie das machen, die Frage hat man sich schon sehr lange gestellt. Und es gibt zum Beispiel einen Klassiker in diesem Bereich, nämlich das Konzept der Moralentwicklung des Entwicklungspsychologen Jean Piaget. Und um mal hier ein ganz praktisches Beispiel aus seiner Arbeit anzuführen. Der hat Kindern in unterschiedlichen Altersstufen eine Aufgabe gestellt. Es gab zwei Geschichten für die Kinder und die Kinder sollten entscheiden, in welcher Geschichte das Kind böser handelt. So, und das erste Beispiel war, ein kleiner Junge spielt in seinem Zimmer, dann wird er zum Essen gerufen. Und hinter der Tür zum Speisezimmer steht ein Stuhl, auf dem sich ein Tablett mit 15 Tassen befindet. Das weiß der kleine Junge aber nicht, dass dort dieses Tablett eben steht. Und dann macht er ganz normal die Tür auf und stößt dann an das Tablett und die 15 Tassen fallen runter und zerbrechen. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, die besagt, dass ein kleiner Junge alleine zu Hause ist und seine Eltern haben ihm verboten, während er alleine ist, von der Marmelade zu naschen. Aber er bekommt Lust darauf und denkt sich, ja, ich bin ja allein, das könnte ich ja jetzt heimlich machen. Und dann geht er zu dem Schrank und versucht jetzt ganz oben dieses Marmeladenglas irgendwie aus diesem Schrank zu bekommen. Und dabei stößt er an eine Tasse und die fällt herunter und zerbricht. Mhm. Und wenn man jetzt die Kinder gefragt hat, welcher der beiden Jungen hat denn jetzt hier böser gehandelt? Dann haben jüngere Kinder, also ungefähr bis zum 6. Lebensjahr, häufiger gesagt, dass der Junge, der die 15 Tassen kaputt gemacht hat, dass der böser ist. Das heißt, bei denen war die Logik, 15 kaputte Tassen, das Ergebnis der Handlung, ist schlimmer als eine kaputte Tasse.
Je mehr, desto schlechter.
Genau. Die älteren Kinder haben hingegen anders entschieden. Bei denen stand nämlich die Absicht der Handlung stärker im Vordergrund als das letztendliche Ergebnis. Und die haben dann eher gesagt, naja, der Junge mit der einen Tasse, der hat ja ganz bewusst gegen die Regeln seiner Eltern verstoßen. Und damit hat er ja ganz bewusst was Verbotenes gemacht. Und deswegen ist er böser als der Junge, der ja überhaupt nicht wissen konnte, dass da diese 15 Tassen kaputt gehen, wenn der die Tür aufmacht.
Weil dann in diesem Alter die Intention schon eine Rolle spielt. Also warum hat man das gemacht, nicht das Ergebnis?
Genau. Und das ist natürlich jetzt nur ein sehr plastisches Beispiel, wie ich finde, an dem man sehen kann, dass sich dann natürlich auch die Bewertung von Moral über Entwicklungsstufen hinweg verändert.
Das ist ja bei Kindern auch häufig so eine graduelle Entwicklung. Also jetzt nicht so, okay, von 2 auf 3 und auf einmal können die das alles, sondern das entwickelt sich dann ja nach und nach. Also es gibt ja zum Beispiel auch schon bei Kleinkindern so Anzeichen dafür, dass sie verstehen, wenn sie jemandem wehgetan haben und dann kommen und die Person trösten. Aber das ist ja schon nochmal eine andere Sache, als wirklich zu verstehen, was genau man da gemacht hat und warum genau das falsch ist.
Ja.
Und das sind dann eben Fähigkeiten, die sich so ein bisschen später entwickeln. Mir fällt zum Beispiel gerade noch ein, dass in unserer Folge mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Jan Ode Ost, der gesagt hat, dass Eltern Empathie auch fördern können, indem man mit dem Kind so diese Perspektivübernahme übt zum Beispiel und dann sagt, ja, du hast dem jetzt die Schaufel weggenommen, überleg dir doch mal, wie es dem jetzt geht.
Mhm.
Das heißt also, dass Schuld schon ziemlich früh in uns verankert ist, aber trotzdem funktioniert ja gleichzeitig die Psyche erstmal so, dass sie ein gewisses Gleichgewicht will. Also, dass das, was wir tun, mit dem, was wir für richtig halten, übereinstimmt. Und da kommen dann vermutlich diese kognitiven Verzerrungen ins Spiel. Also, wir lernen das schon als Kinder, was wir eigentlich tun sollten und warum das anderen Leuten wehtut. Und obwohl diese kognitiven Verzerrungen in diesem Zusammenspiel dann, finde ich, durchaus Sinn ergeben, ist es ja schon so, dass Schuld grundsätzlich durchaus sinnvoll sein kann. Also, wir sprechen nachher auch nochmal drüber, warum das wichtig ist, um so Verantwortung zu übernehmen, eine Tat, die man begangen hat, nicht nur durch kognitive Verzerrungen dann von sich wegzuschieben. Von welchen äußeren Faktoren kann denn abhängen, ob wir uns jetzt schuldig fühlen oder nicht? Also wie doll diese kognitiven Verzerrungen bei einem wirken?
Um dieser Frage nachzugehen, kann es ganz hilfreich sein, ein sehr bekanntes Gedankenexperiment hier an dieser Stelle mal zu besprechen. Dieses sehr bekannte Gedankenexperiment hat der australische Philosoph Peter Singer erfunden. Und ich werde das jetzt ein wenig ausgeschmückt, damit es etwas lebhafter erzählbar ist, jetzt präsentieren. Und ihr überlegt einfach mal, was würdet ihr denn machen? Also, ihr habt euch schicke Kleidung gekauft und super teure Schuhe, weil ihr zu einem ganz wichtigen Event in eurem Leben geht und freut euch voll auf dieses Event und müsst nur durch so einen kleinen Wald spazieren und dann seid ihr auch schon an der Location. Und jetzt lauft ihr durch den Wald, dort ist ein See und ihr hört Schreie und ihr seht, dass in dem See ein Kind dabei ist zu ertrinken und ganz verzweifelt um Hilfe schreit. Es ist niemand sonst da. Keiner ist zu sehen und jetzt müsst ihr überlegen. Also ihr könnt jetzt natürlich reinspringen in den See und das Kind retten. Allerdings ist euch klar, dass eure Kleidung dann komplett ruiniert sein wird und auch die super teuren Schuhe, die ihr euch gekauft habt, die werden kaputt gehen. Also die sind dann hin. Und ihr könntet jetzt natürlich aber auch entscheiden, weiterzugehen und diese Feierlichkeit mitzumachen und dann bleiben eure Kleider und eure Schuhe heil und unversehrt. Wenn ihr jetzt überlegt, was würdet ihr machen? Dann sagen die meisten Menschen, also ganz ehrlich, natürlich springe ich in den See und rette das Kind. Ich kann auch nicht ignorieren, dass da ein Kind stirbt und einfach weitergehen in meinen Klamotten. Das geht ja gar nicht.
Mhm.
Jetzt wäre die Frage, warum? Warum entscheiden Menschen so? Wenn wir mal drüber nachdenken, was steckt dahinter, dass viele Menschen so entscheiden, dann können wir das auf eine gewisse Kosten-Nutzen-Rechnung runterbrechen. Einerseits denkt sich die Person, ja, ich werde schmutzige Kleidung haben. Das heißt, wenn ich zu dem Event komme, dann sehe ich nicht so schick aus, wie ich wollte. Das ist ein Nachteil. Außerdem gehen meine teuren Schuhe kaputt. Das ist ein finanzieller Nachteil. Aber wenn ich da jetzt wirklich dran vorbeilaufe und dieses Kind sterben lasse, dann wird das bei mir ein krasses, schlechtes Gewissen auslösen. Mhm. Und dieses schlechte Gewissen ist ein Kostenfaktor. Und das schlechte Gewissen würde bei den meisten Menschen ganz klar schwerer wiegen als zum Beispiel der finanzielle Verlust, dass jetzt die Schuhe kaputt wären.
Ja, das kann man sich dann auch irgendwie nicht mehr zurecht argumentieren in dem Moment. Also da ist es dann ganz eindeutig.
Also das Gewissen und das Selbstbild, das sagt, nein, ich würde doch nicht ein Kind sterben lassen, das ist einfach viel relevanter als schmutzig und mit dann kaputten, teuren Schuhen irgendwann bei dieser Feierlichkeit anzukommen, ganz offensichtlich. Jetzt gibt es aber eben von Peter Singer die Logik, dass man sich mal ein anderes Beispiel vorstellen soll, nämlich man bekommt jetzt ein Angebot von einer absolut seriösen Hilfsorganisation, wo man auch wirklich weiß, dass die genau das macht, was sie auch sagt. Und die sagen, dass sie halt in einem entfernten Land Kinder vor dem Verhungern retten. Und man müsste nur einen relativ kleinen Geldbetrag, sagen wir mal 20 Euro spenden, wäre relativ klein der Aufwand, so ein Zwanni, dafür, dass ein Monat ein Kind nicht verhungert. Die meisten Menschen würden das Geld nicht spenden.
Es sind ja jetzt mehrere Faktoren, wenn ich das richtig verstehe, die damit reinspielen. Also einmal ist es ja die Nähe. Also ich sehe ein Kind im Teich ertrinken, ich bin unmittelbar damit konfrontiert. Ich sehe das mit meinen eigenen Augen. Oder halt abstrakt, ich bekomme die Info, dass in einem von mir entfernten Land gerade Kinder sterben, aber ich bin nicht so direkt damit konfrontiert. Und dann ja wahrscheinlich auch noch der Faktor, ist es ganz eindeutig, dass ich jetzt die Person bin, die da helfen sollte? Oder kann ich mir das zurechtreden mit, ja, das können aber ja auch noch andere Leute machen. Warum soll ich das jetzt auf einmal machen?
Genau, da haben wir ja das bekannte Beispiel der Verantwortungsdiffusion, über die haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass man halt die eigene Verantwortung abschieben kann auf die anderen könnten ja auch spenden und andere haben viel mehr als ich. Und dann fühlt sich die Person einfach nicht persönlich zuständig für dieses abstrakte Kind an einem weit entfernten Ort.
Als du mir von diesem Gedankenexperiment erzählt hast, musste ich an noch so ein Gedankenexperiment denken, was bestimmt viele kennen, an das Trolley-Problem. Trolley bedeutet im amerikanischen Englisch Straßenbahn. Und das ist auch so ein Experiment, was von einer britischen Philosophin von Philippa Foot entwickelt wurde. Stell dir vor, du stehst an einer Gleisanlage und hinter dir siehst du, wie ein außer Kontrolle geratener leerer Straßenbahnwagen sehr schnell auf dich zukommt. In einiger Entfernung von dir siehst du 5 Gleisarbeiter. Die Männer arbeiten konzentriert, sie tragen Lärmschutzkopfhörer und stehen auch so, dass sie die drohende Gefahr auf keinen Fall erkennen würden. Du selbst bist zu weit von den Arbeitern entfernt, um sie jetzt rechtzeitig zu warnen. Du bemerkst aber neben dir eine Weiche, mit der du den Straßenbahnwagen auf ein anderes Gleis umleiten könntest. Aber da steht, genauso weit entfernt und genauso unfähig, die Gefahr zu erkennen, ein weiterer einzelner Gleisarbeiter. Wenn du nichts tust, werden die 5 Männer sterben. Entscheidest du dich jetzt aber, die Weiche umzustellen, rettest du die 5 Männer, aber dafür wird der eine Mann sterben, der sonst überlebt hätte. Du hast keine Zeit, lang nachzudenken. Was tust du? Jetzt ist es so, die meisten Menschen entscheiden hier, dass sie die Weiche umstellen würden, sich dabei aber nicht unbedingt wohlfühlen würden. Aber wenn ich die Weiche umstelle, stirbt nur der eine Mann, der sonst nicht gestorben wäre. Und wenn ich die Weiche nicht umstelle, dann würde ich mich noch schuldiger fühlen, denn dann sterben ja 5 Menschen, die ich nicht retten würde. Das heißt, da ist die Entscheidung für viele Menschen einigermaßen klar, was jetzt mit mehr Schuldgefühlen einhergehen würde.
Wenn man genauer betrachtet, warum Menschen auf eine bestimmte Art entscheiden, dann spielen ja häufig eben die Gefühle eine Rolle. Und in dem Fall hätten sie mehr Schuldgefühl, wenn sie nicht versuchen, mehr Leben zu retten. Und das bewegt sie dazu, dann eben eher dazu zu tendieren, diese Weiche umzustellen. Das können sie natürlich zusätzlich noch logisch für sich damit begründen, dass sie sich sagen, na ja, es werden halt mehr Menschen gerettet. Das ist ja dann irgendwie auch vernünftig. Mhm. Aber es ist ganz interessant, denn wenn man genauer hinschaut, ist die Vernunft eher das, was nach der emotionalen Entscheidung bei vielen Menschen einsetzt. Mhm. Und das kann man recht gut verdeutlichen, wenn man sich die Weiterentwicklung dieses gerade von dir geschilderten Experimentes anschaut. Und diese Weiterentwicklung ist von der US-amerikanischen Philosophin Judith Jarvis Thompson entwickelt worden. Und jetzt stellt ihr euch Folgendes vor. Du bist wieder in fast derselben Situation. Dieses Mal gibt es aber nur ein Gleis vor dir, auf dem die 5 Gleisarbeiter stehen. Und du stehst auf einer Brücke genau über dem Gleis. Vor dir, direkt am Geländer, steht ein auffallend großer und stark übergewichtiger Mann. Da es wirklich nur ein Gedankenexperiment ist, nimm bitte einfach mal an, dass Folgendes möglich wäre. Das Körpergewicht dieses Mannes würde auf jeden Fall ausreichen in diesem Gedankenexperiment, um den Straßenbahnwagen rechtzeitig vor den Bauarbeitern zu stoppen. Und du hast jetzt auch die Körperkraft, um den Mann von der Brücke zu stoßen, damit er auf das Gleis fällt. Das Ergebnis, ganz nüchtern betrachtet, wäre dasselbe wie im ersten Fall. Ein Mann würde sterben, dafür würden aber 5 Männer überleben. Mhm. Du hast jetzt keine Zeit nachzudenken, also entscheidest du dich, diesen Mann jetzt persönlich von der Brücke zu stoßen oder nicht? Tja, interessanterweise entscheiden hier viele Menschen, dass sie lieber nicht den Mann von der Brücke stoßen möchten. Und das ist interessant, weil die vernünftige Abwägung, wie viele Menschenleben werden gerettet, wäre genau entsprechend der Abwägung im ersten Fall. Aber ein entscheidender Unterschied ist, dass hier diese Person persönlich Hand anlegen und persönlich töten muss.
Ich muss sagen, ich kann das schon verstehen. Also die Rechnung ist zwar die gleiche, aber wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt und wenn man sich in die Situation hineinversetzt, dann wäre ich wahrscheinlich auch eine dieser Personen, die sagen würde, nee, das macht für mich irgendwie einen Unterschied, obwohl ich weiß, dass es rational eigentlich Quatsch ist.
Und hier ist eben offensichtlich das Gefühl ein entscheidender Faktor und die Schuldgefühle, diesen Menschen persönlich getötet zu haben, sind stärker als die Schuldgefühle, wenn sie nichts tun, zuzulassen, dass diese Gleisarbeiter dort von diesem Straßenbahnwagen getötet werden. Mhm. Die werden aber von diesem Straßenbahnwagen getötet und nicht von der Person, die auf der Brücke steht. Und das ist dann vom Schuldgefühl weniger gravierend, als persönlich diesen einen Mann zu töten aktiv.
Das heißt, zu unserer Liste von Situationsmerkmalen, die entscheiden, ob wir Schuld empfinden oder nicht, kommt jetzt noch dazu, muss ich direkt aktiv werden oder fühle ich mich vielleicht mit der Situation weniger verbunden, weil ich nur einen Hebel umlegen muss, obwohl es eigentlich gleich schlimm wäre.
Genau, es fühlt sich ganz anders an.
Das waren ja jetzt alles äußere Faktoren, über die wir bislang gesprochen haben. Also sowohl wie unmittelbar bin ich beteiligt, als auch muss ich selbst Hand anlegen oder kann ich vielleicht die Verantwortung auch auf andere Leute wegschieben. Es gibt ja aber zusätzlich zu diesen situativen Faktoren auch noch individuelle Unterschiede, die beeinflussen, ob ich mich jetzt in einer Situation schuldig fühle oder nicht. Also es gibt ja Leute, die fühlen sich bei jeder Kleinigkeit schuldig und bei anderen braucht es dann deutlich mehr.
Ja, also wie häufig und wie stark ein Mensch sich schuldig fühlt, das ist natürlich sehr unterschiedlich und man kann das wie ein Spektrum betrachten. Manche Menschen fühlen sich sogar übermäßig häufig schuldig und sind dadurch sogar sehr belastet in ihrem Leben. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es eben Menschen, die kaum bis überhaupt keine Schuldgefühle je empfinden. Wenn man sich die Seite des Spektrums anschaut, da wären wir eben bei der Stichprobe von Menschen, die wir als psychopathisch bezeichnen, nämlich dann, wenn das fehlende Schuldgefühl mit anderen Besonderheiten zusammenkommt. Bezogen auf das Trolley-Problem gibt es Untersuchungsergebnisse zu der Frage, ob Menschen, die sehr psychopathisch sind, häufiger andere Entscheidungen treffen bei diesem Gedankenexperiment als Menschen, die nicht psychopathisch sind.
Ich glaube, dass wir an dieser Stelle noch mal einmal ganz kurz definieren sollten, was man genau da unter Psychopathie versteht.
Psychopathie beschreibt eine Mischung von Risikoeigenschaften, die, wenn sie in einer Person gleichzeitig stark ausgeprägt auftreten, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass diese Person sich unsozial verhalten wird. Das kann sich auf Straftaten beziehen, aber eben auch auf andere zwischenmenschliche Verhaltensweisen, bei denen die Person auch bereit ist, anderen zu schaden, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Psychopathische Menschen empfinden kaum bis gar kein Mitgefühl, Schuldgefühl oder Angst. Diese Gefühle können wir uns vorstellen wie Bremsen in uns, die eigentlich dafür sorgen, dass wir lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen, was ja wichtig ist, weil wir als Menschen soziale Wesen sind. Und die Angst ist ja auch dafür da, dass wir uns selber schützen und uns nicht in Gefahr begeben, aber eben auch, dass wir negative Konsequenzen vermeiden. Und Personen, die Mitgefühl, Schuldgefühl und Angst kaum bis gar nicht empfinden, die können natürlich ganz viele Entscheidungen treffen, die andere Menschen nicht treffen würden, weil andere Menschen von diesen Gefühlen davon abgehalten würden. Und gleichzeitig sind sehr psychopathische Menschen enorm bedürfnisorientiert, wollen also so schnell es geht ein Bedürfnis auch umgesetzt bekommen. Sie suchen Kicks, weil sie sich auch schnell langweilen und sie streben immer wieder nach viel Abwechslung und nach Selbstaufwertung. Und diese Kombination von Eigenschaften, wenn die stark in einer Person vorkommt, das ist eben eine Kombination, die unsoziale Verhaltensweisen sehr wahrscheinlich macht.
Ich habe jetzt einen Verdacht, wie sich das auf das Trolley-Problem auswirken könnte.
Die Menschen, die sehr ausgeprägt psychopathische Eigenschaften aufweisen, die haben häufiger bei dem Trolley-Problem die rationale Entscheidung getroffen, nämlich auch bei der Brückensituation. Das ist natürlich naheliegend, weil wir ja bereits darüber gesprochen haben, dass viele Menschen bei der Vorstellung, selbst Hand anzulegen und aktiv einen anderen Menschen zu töten, von ihrem Gefühl Nämlich, das kann ich ja nicht tun. Ich würde mich ja schuldig fühlen, weil ich persönlich diese Person töten würde. Von diesem Gefühl werden ja Menschen eher davon abgehalten, sich so zu entscheiden. Und da die psychopathischen Menschen aber kein Schuldgefühl empfinden und auch kein Mitgefühl diesem Mann gegenüber, sagen die, ja, wieso? Beide Situationen sind doch genau dasselbe. Eine Person stirbt, die anderen überleben. Mhm. Also nach rationaler Kosten-Nutzen-Abwägung macht es doch mehr Sinn, dass die da überleben. Mhm. Das heißt, für die psychopathische Person gibt es diesen starken emotionalen Unterschied zwischen diesen beiden Situationen basierend auf Schuldgefühl nicht.
Es gibt ja aber nicht nur Fälle wie das Trolley-Problem, das ja ein konstruiertes Gedankenexperiment ist. Oder selbst wie den Fall, über den wir vorhin gesprochen haben, wo halt ein Unfall passiert ist. Sondern es gibt auch Fälle, wo Menschen vorsätzlich und manchmal durchaus auch geplant andere Menschen töten. Sind die jetzt dann auch besonders häufig psychopathisch? Also empfinden keine Schuldgefühle, sind gewissenslos?
Manchmal gibt es ja Straftaten, über die medial auch intensiv berichtet wird, wo man sehr häufig beobachtet, dass Menschen sehr, sehr emotional mit Entsetzen und Erschütterung reagieren. Und ich sehe dann häufig beispielsweise in Kommentaren oder wenn Menschen über so etwas sprechen, dass die dann dazu neigen, zu äußern, oh, das muss ja ein Psychopath oder eine Psychopathin gewesen sein. Mhm. Und ganz so einfach ist es, wenn man sich jetzt die Forschung anschaut, aber eben nicht. Denn wenn man jetzt einfach mal schaut in Gefängnissen, wie viel Prozent der Menschen, die in Gefängnissen sitzen, sind eigentlich wirklich nach wissenschaftlichen Maßstäben stark psychopathisch? Das sind etwa 15-25%. Das bedeutet, die meisten Menschen, die im Gefängnis sitzen, sind nicht stark psychopathisch. Mhm. Und dann ist ja die Frage, aber warum haben die denn relevante Straftaten begangen? Und wir wissen, dass die Stichprobe der Menschen, die im Gefängnis sitzen und die sehr stark psychopathisch ausgeprägt sind, dass die schon eine besondere Gruppe darstellen, denn sie begehen mehr als doppelt so viele Straftaten im Vergleich zu denen, die nicht psychopathisch sind. Und sie haben auch eine etwa 5-mal höhere Wahrscheinlichkeit, rückfällig zu werden.
Es gibt aber ja auch viele Menschen, die nicht psychopathisch sind und andere töten und dann damit ja dann auch weiterleben. Wie gehen diese Menschen damit um?
Ich habe in meinem Arbeitsbereich tatsächlich immer wieder mit Menschen zu tun, die andere getötet haben, die aber grundsätzlich in der Lage dazu sind, Mitgefühl und Schuldgefühl zu empfinden. Das ist natürlich von Fall zu Fall auch sehr unterschiedlich, wie gut oder wie schlecht sie dazu in der Lage sind. Aber grundsätzlich ist das häufig zu beobachten. Und hier gibt es auch sehr, sehr viele kognitive Verzerrungen, die gerade solchen Menschen, die auch so eine Tat eigentlich mit ihrem persönlichen Selbstbild gar nicht übereinbekommen oder auch nicht übereinbekommen wollen, die dann bei diesen Menschen ihr Selbstbild aufrechterhalten. Da habe ich also 3 Beispiele. Also in einem Fall könnte die Person sagen, ich wollte ja gar niemanden töten. Also das war ja gar nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war, ich wollte halt in ein Geschäft rein und eine Person mit einem Messer bedrohen, damit die mir schnell Geld gibt, weil ich ganz dringend Geld brauchte aus Gründen A, B, C, D. Und ich wäre da eigentlich nur rein, hätte das Geld genommen und wollte abhauen. Aber dann hat die Person plötzlich voll angefangen zu schreien und sich zu wehren. Und ich wollte nur, dass sie ruhig ist. Und dann musste ich irgendwas tun, damit sie aufhört zu schreien und sich zu wehren. Und dann habe ich auf sie eingestochen plötzlich. Das war ja gar nicht so geplant. Also manche Personen, die solche Delikte begehen, die sagen, dass sie, obwohl sie beispielsweise mit einer potenziell tödlichen Waffe andere bedroht haben, dass sie aber in ihrer Planung überhaupt nicht erwogen haben, dass es dazu kommen könnte, dass sie diese Waffe dann einsetzen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Rationalisierung, weil wir mit diesen Menschen natürlich auch darüber sprechen, dass wenn sie mit einer solchen potenziell tödlichen Waffe eine andere Person bedrohen, dass sie selbstverständlich dabei in Kauf nehmen, dass in irgendeiner Form die Situation sich dann eben so entwickeln kann, dass die andere Person zu Tode kommt. Ja. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel, nämlich, dass eine Person sagt, also eigentlich bin ich nicht ein Mensch, der andere töten würde. Also das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich an so einen Punkt komme. Aber diese Person, die hat mich einfach so lange so schrecklich behandelt und die hat mich so wütend gemacht. Und wenn diese Person mich nicht so wütend gemacht hätte, dann wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Da kommt dann auch häufig genau diese Wendung, dazu gekommen, statt ich habe getan. Mhm. Aber im Prinzip will die Person sagen, also ich bin gar nicht so ein Mensch, der andere töten würde. Und diese Person war einfach so krass mir gegenüber, dass die Verantwortung, dass ich das getan habe, bei ihr liegt. Also das ist die dahinterliegende Logik. Mhm. Auch bei Menschen, die zum Beispiel, sagen wir mal, planvoll aus dem Motiv Habgier heraus wirklich planvoll und gezielt eine andere Person töten, weil sie halt sich dort bereichern wollen. Da hören wir dann auch häufig sowas wie, also ich brauchte ganz, ganz dringend das Geld aus den und den und den und den Gründen. Und ich war einfach völlig verzweifelt. Es gab keinen Ausweg für mich. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei und ich musste einfach um jeden Preis dieses Geld beschaffen. Und dann war aus den und den Gründen für mich die einzige Option, dass dieser Mensch sterben muss, damit ich an das Geld komme. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht, aber es war halt für mich eine ausweglose Situation und ich war so verzweifelt, dass ich nur diesen einen Ausweg gesehen habe. Sonst hätte ich das doch gar nicht gemacht. Also auch das ist wieder etwas, wo die Person sehr stark auf die äußeren Umstände und auf viele äußere Faktoren versucht zu verweisen und dadurch ihre eigene Verantwortung für ihre Entscheidung zu minimieren.
Ja gut, ansonsten müssen Sie sich ja jetzt auch eingestehen, dass das, was Sie da getan haben, eine sehr, sehr schlimme Tat war und das ist unangenehm und das möchte man dann natürlich eher nicht.
Genau, also die Empfindungen von Mitgefühl und Schuldgefühl bei denjenigen, die dazu grundsätzlich in der Lage sind, sind eben etwas, was sowohl durch diese kognitiven Verzerrungen gewissermaßen automatisch abgewehrt wird, als auch beobachte ich häufig, dass diese Menschen versuchen, bestimmte Dinge zu vermeiden, die sie an ihre Tat erinnern. Beispielsweise kann das ein Lied sein, das im Hintergrund lief, als die Person die Tat begangen hat, oder ein bestimmter Geruch, der sehr stark mit der Tatsituation assoziiert ist. Also viele von diesen Menschen, die grundsätzlich Mitgefühl und Schuldgefühl empfinden können, berichten, dass sie sehr bewusst bestimmte Stimuli meiden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass diese sie ganz stark an diese Tat erinnern und dass dann auch die Bilder von der Tat in ihnen hochkommen in manchen Situationen und dass sich das ganz schlecht anfühlt und dass sie das dann natürlich versuchen, ganz schnell wieder zu unterdrücken oder möglichst zu vermeiden, dass das überhaupt ausgelöst wird. Mhm. Und ich habe auch häufiger schon gehört, dass die Person zum Beispiel den Tag, an dem sie eine andere Person getötet haben, dass die diesen Tag sehr deutlich erinnern, also das Datum, so wie wir uns jetzt an was Positives vielleicht erinnern würden, wie an einen Geburtstag, erinnern die sich sehr klar an den Tattag und ganz häufig berichten die auch, dass die schon kurz vor dem Tattag merken, dass sie zum Beispiel schlechter schlafen und angespannt sind und gerade an dem Tattag doch besonders stark sich Gedanken an die Tat auch wieder bei ihnen aufdrängen. Mhm. Gerade die Menschen, die berichten, dass eben, wenn Erinnerungen an die Tat aufkommen, dass sie sich dann besonders schlecht fühlen. Das sind also die Personen, bei denen wir schon erkennen können, dass die Gewissensinstanz und Mitgefühl und Schuldgefühl durchaus hier eine Rolle spielen bei diesem Empfinden.
Es ist ja demnach auch total wichtig, so ein gewisses Maß an Schuld eben zu empfinden, um dann halt auch Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch zu eurer Arbeit dann dazu gehört. Wie geht ihr denn dann damit um, wenn Menschen entweder ein sehr, sehr starkes oder eben gar kein wirkliches Empfinden von Schuld zeigen?
Da kann ich aus der Praxis sagen, dass gerade bei den Menschen, die schon in einem gewissen Ausmaß grundsätzlich Schuldgefühl und Mitgefühl empfinden können, dass sich das dann auch zeigt, indem, wenn sie wissen, jetzt bald steht inhaltlich die Deliktanalyse an, also die genaue Auseinandersetzung mit der Tat, dem Tattag und auch den Abläufen im Fühlen, Denken und Handeln, die hier eine relevante Rolle gespielt haben, dann sind viele von ihnen kurz bevor diese Stunde eben ansteht, schon sehr angespannt. Und auch während der Stunde häufig merkt man sehr, sehr deutlich auch die emotionalen Reaktionen. Und es geht auch darum, dass die Person auch lernt, auszuhalten, sich schuldig zu fühlen und da hinzuschauen und das nicht ständig zu relativieren. Das heißt, es gehört auch dazu, dass sie eben lernen, in dem Moment auch das Gefühl von Schuld und Scham auszuhalten und sich mit der Verantwortung ganz bewusst auseinanderzusetzen und eben genau hinzuschauen, was waren denn tatsächlich die Gefühle und Gedanken und auch schon im Vorfeld der Tat, was hat alles dazu beigetragen, dass, und das müssen Sie am Ende sagen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dass ich das getan habe und dass ich dafür die Verantwortung habe. Und ja, diese aktive Auseinandersetzung mit der Verantwortung und auch dem Umgang mit der eigenen Schuld, das kann auch ein Schutzfaktor sein bei manchen Menschen, die nämlich dann sagen, dass sie dieses Schuldgefühl, dass sie natürlich lernen müssen, damit zu leben und dass sie das auch nutzen können, um sich immer weiter zu motivieren, auch aktiv andere Entscheidungen zu treffen und in sich eine Veränderung auch herbeizuführen im Fühlen, Denken und Handeln, da wo eben Risikofaktoren vorhanden sind, damit sie in der Lage sind, in Zukunft ganz klar ganz andere Entscheidungen zu treffen und eben wirklich auch vorher schon die Verantwortung zu sehen, die sie haben, wenn sie Entscheidungen treffen. Die Frage, wie ein Mensch mit Schuldgefühl umgeht, ist also sehr wichtig, weil wenn dieser Mensch beispielsweise in seinen ganzen kognitiven Verzerrungen verbleibt und sozusagen die ganze Zeit versucht, gar nicht erst sich einzugestehen, welche Verantwortung er für seine Handlung hat und auch welche Schuld er damit auf sich geladen hat, dann kann das leider zu sehr, sehr dysfunktionalen Verhaltensstrategien führen, die im schlimmsten Fall sogar weitere Straftaten begünstigen können.
Ist das auch möglich bei der Personengruppe, die du vorhin angesprochen hast, nämlich bei hochpsychopathischen Menschen, die also kaum bis gar nicht dazu in der Lage sind, Mitgefühl und Schuldgefühl dann zu empfinden?
Bei diesen hochpsychopathischen Straffälligen, da geht man mit einer anderen Konzeption vor. Es ist nämlich so, dass natürlich auch immer weiter sehr stark auch erforscht wird, inwiefern überhaupt diese sehr psychopathischen Straffälligen, wie die überhaupt erreichbar sein können durch Resozialisierungsangebote. Und derzeit ist der Stand, dass man jeden Einzelfall sehr genau betrachten muss, dass man auch alle Faktoren in diesem Einzelfall betrachten muss und daraus kann man dann Schlüsse ziehen, bei welchen Personen durchaus die Chance besteht, dass sie lernen, sich im Rahmen der Gesetze zu verhalten. Ich muss ja nochmal betonen, dass von allen Menschen, die im Gefängnis sitzen, 75-85% nicht hochpsychopathisch sind. Wir reden also hier von einer kleinen Gruppe, die aber doch sehr relevant ist. Und ich habe auch schon mit solchen Menschen gearbeitet, bei denen ist es ganz klar, dass die nicht Schuldgefühle und Mitgefühl empfinden. Also selbst wenn diese Menschen ihre kognitiven Verzerrungen abbauen, die typischerweise bei ihnen dazu dienen, ihr positives Bild von sich selbst aufrechtzuerhalten, dann würde man bei diesen Menschen eben eher über die egoistische Motivation gehen. Und die egoistische Motivation wäre, die Person sieht ein, dass in Haft zu leben für sie nicht so schön ist, wie in Freiheit zu leben. Wenn sie jetzt egoistisch motiviert lieber perspektivisch in Freiheit leben möchte, dann muss sie, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, im besten Fall einsehen, dass sie ihr Verhalten so weit verändern muss, dass sie eben andere Entscheidungen trifft, die sich im Rahmen der Gesetze bewegen. Mhm. Das bedeutet, dieser Mensch wird kein empathischer, Schuldgefühl empfindender Mensch werden. Das wird nicht passieren. Aber aus egoistischer Motivation kann dieser Mensch, zumindest wenn man versucht, eine Motivation für eine Veränderung eben zu finden, entscheiden, okay, ich möchte halt in Freiheit leben, also sollte ich bestimmte Dinge verändern in meiner Art, mit mir umzugehen und in meiner Art, meine Bedürfnisse umzusetzen und in meiner Entscheidungsfindung. Und dann gewinne ich egoistisch das, was ich will, nämlich in Freiheit zu leben. Mhm. Das bedeutet, bei psychopathischen Personen geht es sehr stark um die Motivation über die eigenen Bedürfnisse und eben nicht darum, dass man irgendwie mit Schuldgefühl oder Mitgefühl arbeiten würde, sondern eher, dass diese Personen verstehen, dass ihnen bestimmte Bremsen fehlen und sie deswegen andere Strategien erlernen müssen, um sich im Rahmen der Gesetze zu bewegen, wenn sie eben diesen Gewinn haben wollen, nämlich frei leben. Mhm. Aber man muss dazu sagen, das ist sehr, sehr, sehr einzelfallabhängig. Also man kann hier nicht alle Fälle sozusagen generalisieren, sondern man muss wirklich den Einzelfall und die Faktoren im Einzelfall sehr genau betrachten.
Ja gut, das ist ja dann wirklich eine extrem große Bandbreite von gar keine Schuld empfinden und man braucht dann da auch einen anderen Zugang zu, bis hin zu, man empfindet so stark Schuldgefühle, dass man die dann betäubt und versucht wegzuschieben und man da dann eine ganz andere Umgangsform mitfinden muss. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, wie es jetzt in dem Fall von Mahi und Bert war, mit dem wir in die Folge gestartet sind und mit dem sich auch die Der Fall YouTube-Folge auseinandersetzt, das wissen wir nicht. Das Gericht kommt aber natürlich trotzdem zu einem Urteil. Mahir wird 2020 letztendlich wegen versuchten Mordes, fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, die zu 3 Jahren Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem wird ihm für 2 Jahre sein Führerschein entzogen. Sein Beifahrer Bert wird wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 80 Euro verurteilt. Ich finde es besonders eindrücklich, irgendwie nochmal so drüber nachzudenken, dass die Unterschiede, die wir alle haben im Empfinden von Schuld, von ganz dolle bis zu gar nicht, dass die ja dann auch wiederum bedingen, wenn wir eine Tat begangen haben, wie wir dann damit einen Umgang finden. Also Lydia, das, was du gerade erzählt hast zum Thema eine Person, die sich ganz, ganz stark schuldig fühlt wegen einer Tat, dass man mit der dann anders umgehen muss als mit einer Person, die das gar nicht empfindet und wo dann eher so ein rationaler Ansatz sinnvoll ist. Also, dass es da tatsächlich so ganz unterschiedliche Taktiken gibt, welche Herangehensweise man dann am Ende wählt. Ich finde das auch vor dem Hintergrund nochmal wichtig, dass es ja auch für die Opfer selbst oder auch für deren Familien zur Verarbeitung einer Tat total wichtig sein kann, dass eben die Tatperson Verantwortung für ihr Handeln übernimmt.
Ich hoffe also, dass ihr auch ein bisschen nachdenklich aus dieser Sendung rausgehen werdet, die ihr zuhört, und euch selber dann auch fragt, warum bewerte ich bestimmte Dinge auf die Art, wie ich es eben tue, was steckt dahinter und wie genau treffe ich eigentlich meine Entscheidung.
In unserer nächsten Folge schauen wir uns einen Fall mit weltweiter Strahlkraft an. Im Fall Roe vs. Wade wurde in den USA verhandelt, wer eigentlich über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden darf. Eine Frage, die auch heute in vielen Orten auf der Welt immer wieder neu diskutiert wird. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ich finde, diese Folge hat ganz, ganz viele Gedanken bei mir angestoßen und ich bin irgendwie mit diesem Thema auch immer noch nicht fertig. Aber für uns war es das trotzdem an dieser Stelle.
Ja, also von daher würde ich sagen, wir verabschieden euch heute ganz besonders nachdenklich und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört.
Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.